Frage, dass wir sagen, was wollte ich jetzt sagen? Verdammt, ich habe jetzt gerade hier den Faden verloren, aber volle Kalotte.
Das so zu timen, wie wir das wollen?
Nein, wie du das brauchst. Ich bin da ja relativ flexibel leer, jedenfalls. Punkt. Ne? Also.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina. Ja, also umschalten. Jetzt geht's los, ja? Okay, bevor es losgeht, Dankeschön an Leonie für eine Tasse und damit eine Stunde auf Phonik-Verbesserung für diesen Podcast. Liebe Leonie, vielen Dank an dieser Stelle von sowohl mir als auch sicherlich von Sabrina.
Ganz sicher, die wird diese Folge sowieso nochmal erwähnt.
Ach so, okay. Ja, gucken wir mal. Hallo Leonie. So, dann kann der Zettel nämlich weg, dann ist das schon mal abgehakt. Und dann willkommen zu Episode 21. Heute geht es um das Kapitel 28. Funken, das letzte Kapitel im Abschiedsstein.
Und wir sind wieder bei Simon. Und er langweilt sich immer noch.
Aber nicht mehr lange.
Nein.
Nicht mehr lange. Also Simon hatten wir zuletzt erlebt in Kapitel 25, Blütenblätter im Sturm. Das ist Episode 19 gewesen, wenn ich das richtig habe.
Ja, auch das.
Auch das, ja. Und zwar erinnert ihr euch sicherlich daran, das war die Episode, wo Simon versucht hat, aus Jao Etinukai zu entkommen, zu flüchten, wegzukommen, rauszukommen, wie auch immer. Nicht wundern, wenn ich jetzt irgendwann von Jet anfange zu reden. Ich habe dann heute in meinen Notizen endlich mal angefangen, Jao Etinukai mit J-E-T abzukürzen, weil ich das nicht immer ausschreiben wollte. Ja, ich habe heute tatsächlich unheimlich viele Notizen, weil wir müssen reden. Trotzdem ich angefangen habe, einiges abzukürzen. Also Utuku schreibe ich auch nicht mehr aus, das ist nur noch NK.
Ne? Aha. Also Nornenkönigin. Ja.
Richtig, genau. Und die rote Hand ist RH geworden. Also ich hoffe, dass ich das trotzdem immer sage.
Wenn ich das weiß, kann ich ja für alle anderen übersetzen.
Ja, ich habe es ja jetzt auch einmal gesagt. Ich hoffe, dass ich es trotzdem so. Also, Simon langweilt sich in Jao Etinukai, kommt sich vor wie ein Haustier. Wird quasi von Jiriki und Aditu bespielt. Alle anderen nehmen ihn zur Kenntnis, aber das war's.
Aber es ist schon eine Strafe, da irgendwo eingesperrt zu sein, oder? Weil, ja.
Ach, ich stelle mir das so stinklangweilig vor.
Ja, und es mag ja sein, dass da alles so schön und herrlich und toll ist, aber wenn es gerade mal zwei Personen gibt, die sich mit dir abgeben, ja, da wäre mir auch langweilig. Also ich meine, ich muss nicht ständig Menschen um mich haben, das ist ein anderes Kapitel, aber so ganz ohne?
Du musst aber dann tatsächlich auch noch bedenken, es ist nicht nur so, dass du nur zwei, in Anführungszeichen, Menschen, Personen hast, die sich mit dir beschäftigen, sondern dass dir auch jegliche andere Unterhaltungsmöglichkeit fehlt. Es gibt keine Bücher, kein Telefon, kein Internet, keine Briefe, absolut gar nichts. Nichts.
Doch, Shand.
Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich würde die Wände hochgehen, aber Wände gibt es ja nun auch nicht. Es ist ja.
Kannst die Bäume hochgehen.
Und Langeweile ist ja mit das Schlimmste, was mir persönlich passieren kann.
Oh ja, da bist du sehr unleidlich.
Danke. Ihr hört, Sabrina kennt mich. Es gibt nichts Schlimmeres als. Also, es gibt ja so dieses. Langeweile muss auch mal sein, damit man was Neues entdecken kann, dies, das, jenes, welches. Für diejenigen von euch, die es vielleicht noch nicht wissen, ich habe ADHS und für mich ist Langeweile das absolut Tödlichste, was es gibt. Es gibt nichts Schlimmeres. Das macht mich fertig und ich werde sowas von, boah, nein, ich mag mich dann selber nicht leiden und ich mag mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie ich dann für meine Umwelt bin. Aber egal. Also mich würde das wäre für mich schon eine Art Folter, das, was Simon da jetzt durchmacht.
Ich kriege das immerhin nur gefiltert mit. Ich muss ja nicht mit dir zusammenleben.
Sei froh. Ja.
Aber ich verstehe es. Also ich möchte es auch nicht.
Simon lungert jetzt also schon seit ungefähr 4 Wochen.
Es steht da irgendwo sogar ziemlich genau etwas mehr als einen Monat.
Lungert Simon da jetzt in Zhao Itinukai rum? Nur mal fürs Protokoll. Das letzte Mal hatten wir Anitul, richtig? Dann sind wir jetzt im September.
Ja, Pi mal Daumen. Das ist mir was anderes.
Ja, als Simon Aditu getroffen hat und die zusammen durch das Sommertor gegangen sind, hat Simon ja versucht rauszufinden, welches Datum es ist, weil er wissen wollte, wie lange er da durch dieses Eis gewandert ist. Und Aditu sagt ihm nichts anderes als nur, gibt's nicht einen Monat, den dein Volk Anitul nennt. Und einen Monat später ist dann September. Also ja. So. Ne? Wir können uns zwar immer noch nicht sagen, ob ist jetzt der 1. oder der 28. Aber so, nur so für die zeitlichen Abläufe.
Und ich habe das Gefühl, dass Simons Langeweile so langsam so Wut und Verbitterung umschlägt. Also er zieht sich auch mehr und mehr zurück. Also er will auch nicht mehr unbedingt die ganze Zeit mit Jiriki und Aditu verbringen. Also dass er abends da mit Jiriki zusammensitzt, das passiert auch nicht mehr so oft. Sondern auch da zieht er sich zurück. Also selbst die zwei Ansprechpartner, die er da noch hat, selbst die sehen ihn nicht mehr so oft.
Ja, und Ted schreibt ja dann an einer Stelle, dass die Zeit wahnsinnig langsam, aber gleichzeitig unheimlich schnell vergeht, weil die Tage halt auch alle gleich sind. Es passiert ja nichts.
Was?
Es ist ja, ne, du, ja.
Bis ihn dann irgendwann mal Jiriki aufstöbert und ihn zum Yasira bringen will. Und selbst da ist dann, glaube ich, Simon mittlerweile so verbittert, resigniert, dass er selbst dahin nicht hin will. Wobei es ja mal eine Abwechslung wäre.
Ja, Jiriki fand ihn in einem Lärchengehölz, wo er, in Klammern Simon, finster und stachelig wie ein Igel vor sich hin brütete. Als ich das gelesen habe, ist mir diese Formulierung bekannt vorgekommen. Und ich glaube, wir hatten sie schon mal. Ich glaube, Sludig war schon mal stachelig wie ein Igel. Oder Einskaldir, irgendeiner von den beiden. Ich glaube, wir haben das sogar als Zitat genutzt. Ich müsste, glaube ich, mal einen Blick in unseren Instagram-Account werfen. Da könnte man das nochmal nachlesen. Aber das kam mir irgendwie bekannt vor. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, bin ich dazu gekommen. Aber vielleicht könnte ich das ja dann mal machen. Oder kannst du mir das jetzt spontan sagen, dass das schon vorkam? Ja, okay. Nee, das, nein, und
nicht so präsent.
Ja, und Simon fühlt sich auch unheimlich hilflos, weil er ja auch überhaupt nicht mitbekommt, was außerhalb von Zhao Itinukai passiert. Er denkt ja auch wohl drüber nach, was mit den anderen ist, was mit Binabik ist, mit Miriame, leben die noch, kämpfen die, was passiert da eigentlich? Er steht da ja völlig im Nichts. Er hat keine Ahnung von irgendwas. Er sagt dann auch zu Jiriki, davor noch, bevor dieser Stelle, wo Jiriki ihn aufstöbert, er möchte doch gerne nochmal mit Amarasu sprechen. Und da sagt Jiriki auch, nee, also so geht das nicht. Du kannst nicht einfach zu Amarasu gehen. Das ist schon, niemand geht zur ersten Großmutter, ohne dass sie dich einlädt.
Ich finde es halt echt. Wie willst du dann dir wirklich diesen Tag irgendwie erträglicher machen, wenn du noch nicht mal zu irgendwem hingehen kannst und sagen, ja, lass uns mal reden. Brauchst wahrscheinlich noch, wahrscheinlich hätte er vorher noch Zeit, um die ganzen, wie war das, die 50 Gesänge oder wie war das zu lernen? Ja, schwierig. Also es ist schon ein bisschen so wie einzelhaft.
Ja, ich sag ja, für mich wäre das Folter. Ja, aber Jiriki trifft ihn dann halt an jenem Tag an und will ihn mit zum Yasira nehmen. Dann schlägt aber wieder Simons Trotz durch, so nach dem Motto, nee, und überhaupt, und was soll ich da? Und ich will auch nichts, keine schlechten Nachrichten. Ich will keine schlechten Nachrichten hören. Und außerdem, also eine Versammlung von allen Einwohnern von Zhao Itinukai, nur weil ich hier jetzt zufälligerweise, doverweise auch wohne und festsitze. Ich bin ja noch nicht mal explizit eingeladen worden, sondern Jiriki interpretiert das nur da rein. Ja.
Ja, wobei, wenn du sagst, es ist halt eine Vollversammlung, dann ist er schon auch mit gemeint. Aber ja, schwierig. Ich irgendwo verstehe, irgendwo ist wieder so dieser Zwischending zwischen, Man möchte ihn gegen die nächste Wand klatschen und man versteht ihn total.
Ja, aber die Wand ist wieder das Problem. Du hast da keine Wände.
Bäume.
Ja, Bäume, genau. Ja, aber Simon geht dann, lässt sich überzeugen, überreden, wie auch immer und sagt, er will aber dann nicht sprechen und er will auch nur am Rand sitzen, er will da nicht im Mittelpunkt sitzen und ja.
Ja, aber da hast du es halt wieder, du kannst sitzen, wo du möchtest, man ehrt dich, mein Volk versucht dir das Leben hier erträglich zu gestalten, wo ich mir denke, das können sie aber gut verstecken.
Ja, das ist aber wieder dieser kulturelle Unterschied zwischen Sithi und Sithi und Menschen, ne?
Wollen die auch lieber in Ruhe gelassen werden und mit gar niemandem reden? Also.
Jein, das ist jedenfalls schon ein Volk von Einzelgängern.
Na gut, das hatten wir. Das ist unser, das hat ja Adito gesagt.
Ja. Und und dann ist Simon für die wahrscheinlich auch einfach, nicht spannend, nicht interessant, weil. Ne, was willst du von so jemandem erwarten, der halt irgendwie erst 15 Jahre auf dieser Welt rumläuft? Oder 16 inzwischen oder wie viel auch immer. Und ganz schwierig.
Ja. Aber gehen wir zum Yasira. Und diesmal ist außer Likimea und Shima Onari noch jemand quasi in deren Mitte, nämlich Amerasu. Die will nämlich anscheinend zu den anderen sprechen. Und offensichtlich hat sie da noch was mitgebracht. Da steht noch so eine, war das blasse Scheibe aus einem Stoff, der wie Eis aussah, in einem breiten Ständer aus dunklen, glänzendem, verziertem Hexenholz. Was ich in dem Moment irgendwie als Scherbe oder Zeuge interpretiert habe.
Wird ja später auch noch aufgeklärt, ne?
Ist ein Zeuge.
Ja. Ich fand davor auch noch was ganz niedlich. Es dauert ja erstmal, bis die, ich weiß gar nicht, ob das davor oder danach ist, jedenfalls, das ist danach, genau. Entschuldigung, es ist ein Zeuge, genau. Ich muss da jetzt wieder anknüpfen, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Die ganzen Zeugengeschichte habe ich später nochmal aufgedröselt. Dazu kommen wir gleich nochmal, weil... Zum einen werden andere von diesen Zeugen nochmal erwähnt werden, wenn wir zu der Stelle kommen, ja. Was ich zu dieser Stelle noch bemerkenswert fand, war, dass Simon so ein Unbehagen hat, als er dieses Konstrukt da anschaut, dass ihm das so vorkommt wie Leid.
Wobei Leid ist ja so eine Mischung aus Hexenholz und Eisen. Deswegen hat es mich eigentlich gewundert, dass er das so vergleicht.
Tja.
Oder er verspürt das Unbehagen einfach nur bei Hexenholz.
Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich könnte es jetzt gar nicht mal irgendwie festmachen, aber es steht halt so im Text, dass ihm das ein Unbehagen verursacht wie Leid. Ne? Also fassen wir mal zusammen. Da sitzen die kompletten Sithi alle zusammen. Irgendwie sind sie auch angespannt. Es ist auch eine ganz merkwürdige Stimmung da. Da habe ich mir dann auch nochmal was rausgeschrieben. Als hätte sich ein Rudel rivalisierender Katzen auf einer Mauer versammelt, um einander stumm anzustarren, bis die Schwächeren aufgaben. Und da musste ich mal wieder an Teds Erstlingswerk denken, an Traumjäger und Goldpfote. Für diejenigen von euch, die das noch nicht kennen, das ist ein Katzenroman und ich finde ihn nach wie vor sehr, sehr schön und großartig. Das ist halt das, ich glaube, das allererste Buch, was Ted geschrieben hat. Fühlte ich mich dran erinnert. Weil er da auch, also meiner Meinung nach, ich kenne Katzen, ich habe Katzen, weil er da auch diese Verhaltensweisen von Katzen unheimlich gut beschreibt. So.
Ich hätte mir eher die kurze Stelle davor angestrichen mit, es lag ein Prickeln in der Luft, als sei ein Gewitter voller Blitze im Anzug. Also beides so ein bisschen, es liegt irgendwas in der Luft.
Ja, genau. Und dann passiert Folgendes, unser oberster Sithi Shima Onari steht auf, hält eine lange Rede, nicht in Westerling, weil es scheint ja anscheinend nicht irgendwie um Simon zu gehen. Und Simon wollte ja nun auch wirklich definitiv explizit nicht im Mittelpunkt stehen, sondern sitzt irgendwo hinten an der Tür. Hält eine große, geschwungene Rede. Simon versteht natürlich gar nichts. Jiriki übersetzt dann anschließend, übersetzt das Shima Onari spricht halt von Amarasu und bittet die Sithi, ihr zuzuhören.
Kurzfassung.
Kurz und knapp, ich glaube, das ist kein simultanes Übersetzen gewesen, sondern eher eine grobe Zusammenfassung.
Sagen wir es mal so, wenn wir vorher schon in dem Kapitel 25 das hatten mit, man braucht so viel Gesänge um eingeladen zu werden oder sich vorzustellen, das ist wahrscheinlich einfach nur die Quintessenz von dem, was Shima Onari gesagt hat. Also verstehe ich sogar, dass bei der simultanen Übersetzung wahrscheinlich Simon eingeschlafen will.
Ja, ist es, ne, ja. Es passiert übrigens genau das Gleiche, als dann Likimea aufsteht und spricht und Jiriki das dann auch eine lange Rede mit Handbewegungen, Gesten, bla, einfach nur übersetzt mit Likimea sagt, dass Amarasu weise ist oder sehr weise. Der geneigte Leser steht dann schon da und denkt, ja mein Gott, jetzt kommt man endlich zur Sache. Simon wahrscheinlich auch.
Definitiv.
Und dann wird es wirklich spannend. Denn Tusch auftritt Amarasu und Amarasu spricht in Westerling.
Zum einen ja, weil sie sagt, damit Simon das überhaupt verstehen kann, weil es ja auch ihn betrifft. Und zum anderen, weil sie findet, dass in seiner Sprache auch die Worte dafür gibt, die es anscheinend bei den Sisi nicht gibt. Also ja. Irgendwo die treffenderen Worte. Und sie spricht wieder ziemlich oft von diesen Schatten, denen sie ja entfliehen wollten. Und soweit ich das verstanden habe, ist mit den Schatten, wenn die Sisi von irgendwelchen Schatten reden, eigentlich der Tod gemeint, oder? So interpretiere ich zumindest das, was Amarasu da so erzählt.
Ja, kann man so.
Also irgendwann scheinen die nach, was weiß ich, wie viel hunderten, tausenden Jahren zwar einerseits so lange leben zu wollen, aber andererseits dann auch ein bisschen übersättigt, selber gelangweilt zu sein.
Wir kommen da gleich nochmal zu, an einer anderen Stelle, wo wir auf dieses Thema der Unsterblichkeit nochmal ein bisschen näher eingehen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast und da kommen wir gleich nochmal zu.
Nachdem ich das Kapitel gelesen habe, bestimmt. Außer die Frage, ob wir die gleiche Stelle meinen.
Genau. Ich persönlich finde tatsächlich, dass sich das, was Amarasu da erzählt, nur ganz, ganz schwer wiedergeben und zusammenfassen lässt. Es ist sehr komplex. Sie holt auch sehr weit aus. Was allerdings so unterm Strich letzten Endes so für mich jetzt da so hängen bleibt, ist, also diese Geschichte passt besser zu den Worten der Sterblichen, weil wir haben sie schon immer Kinder des Sonnenuntergangs genannt, weil sie immer in irgendwelchen Schatten stehen. Weil für die Menschen die Sterblichkeit natürlich einen ganz anderen Stellenwert hat, weil das Leben deutlich kürzer ist, als für die Sisi. Und die Sterblichen machen sich sehr viel mehr Gedanken über das, was nach dem Tod ist. Was bei den Sisi nach dem Tod passiert, ist sowieso so eine Frage, die wird bis jetzt noch gar nicht erläutert, ob es da überhaupt irgendeinen Glauben von Wiederkehr oder Ähnlichem gibt.
Jein, so ein bisschen wird es ja angedeutet, wenn sie sagt, weil ihr Sohn ja Richtung Westen ist. Also hatten wir ja schon mal in einem vorigen Kapitel.
Hakatri aber, nicht Ineluki.
Ja, genau. Ist nur gerade der Name nicht eingefallen. Nee, bezogen auf Hakatri, ja. Von dem sie ja nicht wusste, ist er tot oder nur in den Westen gegangen, wobei das so ein bisschen gleichbedeutend war.
Jein. Hakatri ist tatsächlich in ein Boot gestiegen, ist nach Westen gesegelt und ward seitdem nicht mehr gesehen.
Naja, also Leute, die in Boote steigen und dann nicht mehr gesehen wurden, müssen nicht unbedingt tot sein. Das haben wir schon im vorherigen Kapitel gelernt.
Surprise, surprise, Ted kann auch anders. Lass dich überraschen, wir werden diese Geschichte in ein paar Staffeln vielleicht nochmal aufgreifen. Aber vielleicht. Nein, werden wir. Wir kommen nochmal drauf zurück. So, was allerdings jetzt eigentlich der rhetorische Kniff oder die Drehung ist, mit der Amarasu über die Sprache der Sterblichen zurückkommt auf die aktuelle Lage, ist die, dass sie das so formuliert, dass die Menschen teilweise an eine sogenannte Heimsuchung glauben, dass also Menschen vom Jenseits wieder zurückkommen und damit schlägt sie den Bogen zu Ineluki. Mhm. So, damit wir also da jetzt mal so langsam zum Kern der ganzen Geschichte vordringen und uns hier nicht in irgendwelchen philosophischen Spitzfindigkeiten verlieren. Sie erzählt dann nochmal sehr detailliert die Geschichte, was Ineluki getan hat, dass er seinen Vater erschlagen hat, dass er Leid geschmiedet hat, dass er Asua vor dem Untergang versucht hat zu retten, dabei selber in Anführungszeichen vergangen ist, dann aber durch diesen fürchterlichen Hass quasi zurückgekommen ist und dann Unterschlupf, Zuflucht, Heimat, was auch immer bei Uchuku gefunden hat. Kannst du mir bis dahin folgen?
Ja, kann ich.
Okay.
Ich frage mich nur gerade, ist es noch irgendwie wichtig, dass Amaterasu sagt, dass sie das Geheimnis der Unsterblichkeit mit Ruanwes Kindern nicht teilen wollten?
Ja. Das war das, wo ich auch noch drauf hin wollte. Ja.
Gut.
Und zwar, Ruanwes Kinder sind die Tinukedaya.
Mhm. Die Kinder des Seefahrers.
Das hatten wir. Die Kinder des Seefahrers, weil Ruanwe ist ja der Seefahrer. So, welche Tinukedaya kennen wir jetzt schon?
Die Dwerninge und die Niskis.
Ja, die Unterirdischen, ne?
Mhm.
Gut. Und ja, egal, machen wir den Exkurs jetzt. Das Geheimnis unserer fast Unsterblichkeit.
Du willst es von mir?
Liebe Sabrina!
Oh.
Erzähl mir doch mal, was du dir da so drunter vorstellst. Was das Geheimnis der Fast-Unsterblichkeit der Sithi und Nornen denn wohl sein könnte? Magst du da mal ein bisschen vor dich hin spekulieren? Ich würde dir gerne beim Denken zugucken.
Oh, jetzt hat sie mich wieder eiskalt erwischt. Also gerade wenn ich an Aditu denke, muss ich nur mal so an Blumenkinder denken und so eins mit allem sein und... Ach, wir sind alle Vegetarier und essen kein Fleisch und wollen den anderen nichts antun, aber so sind ja eigentlich die Nornen nicht.
Okay, wir machen das ein bisschen anders. Die Sithi und die Nornen sind fast unsterblich und das sind sie auch schon immer.
Also schon aus der Zeit, wo sie noch im Garten waren. Weil
genau.
Uchuku, das kommt ja. Uchuku ist ja noch die letzte der Gartengeborenen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also, dann muss es ja irgendwo daher liegen, wo sie herkommen vielleicht.
Ist alles völlig in Ordnung. Auch das ist etwas, was ich glaube, in den ersten vier Büchern auch definitiv nicht 110%ig aufgeklärt werden wird. Es ist aber ein Hinweis darauf, dass diese Unsterblichkeit nicht quasi Gott gegeben ist, sondern dass sie dafür irgendetwas brauchen. Es ist also nichts, was...
Nee, es klingt so, als wäre es irgendwas, was sie, wie du sagst, tun müssen. Oder ist es Magie, um mal wieder das herzuziehen? Ja, aber es ist nicht normal, in Anführungszeichen.
Es ist ein Hinweis darauf, dass es nichts ist, was die Sithi und die Nornen, wenn sie geboren werden, ist das so, sondern sie müssen dafür irgendetwas tun. Oder, keine Ahnung, ne? Also es ist nicht so, dass es... Ne? Weißt du, wie ich meine?
Naja,
ich kann das jetzt auch nicht so gut.
Es ist nicht
ich will das jetzt auch nicht zu
Ja,
genau. Ich möchte das jetzt nicht zu explizit formulieren, weil ich weiß natürlich schon, woran es liegt, aber ich will euch auch nicht spoilern. Ich finde nur, das ist ein Hinweis darauf, dass das halt nichts ist, was, ja, hier hätte ich jetzt gesagt, Gott gegeben ist. Also nichts.
Aber
ja, ihr versteht schon, was ich meine, ne?
Es ist ein Geheimnis, das die Sithi und die Nornen haben unter sich.
Ja, gut, so, alles klar, einigen wir uns darauf. Das klingt doch schon mal gut. So, zurück zu Ineluki.
Ja, sie will jetzt seinen Plan verraten.
Ja, Moment, du bist doch schon wieder viel zu schnell. Ich finde, in dem, was Amaterasu jetzt noch alles erzählt, also sie erzählt ja wirklich viel und auch viel Hintergrund und da, wir kommen auf ganz viele verschiedene Sachen gleich noch. Das Erste, wo ich noch mal drauf hinweisen möchte, ist, Amaterasu wirft ihrem Volk vor, dass ihr Volk sehr, ja, dem Schönen zugeneigt ist, auch den Verlust des Schönen betrauert, aber gleichzeitig auch eine morbide Lust an diesen ganzen Tragödien hat. Dass das Sisi-Volk an sich sehr gerne leidet. Und dieser Untergang von Assur, der ja bei diesem Volk einen ganz entscheidenden Einschnitt markiert. Denn das war ja eigentlich der Anfang vom Ende des Untergangs der Sisi-Kultur in Ostenart. Dass die Sisi, ja, ich habe es mir unterstrichen, wir betrauerten den Verlust des Schönen und jauchzen dabei insgeheim, unser Tod kam. Das ist jetzt, wenn du dir das so vorstellst, wirklich ein Widerspruch in sich. Einerseits haben wir da dieses unsterbliche Volk, das auch so tut, als wenn es alle Zeit der Welt hat. Andererseits scheinen sie sich aber gerade deswegen nach diesem Tod zu sehnen. Und dieser Widerspruch zwischen, wir haben das Geheimnis der fast Unsterblichkeit, aber wir sehnen uns trotzdem nach dem Tod.
Das ist das, was ich vorhin gemeint
habe. Dieser Widerspruch.
Dieses ein bisschen, anscheinend sind sie selbst so ein bisschen von ihrem langen Leben gelangweilt. Also,
genau.
Ja, weil irgendwann macht halt wahrscheinlich auch Schenspielen keinen Spaß mehr.
Ja, und das ist der Punkt, den Amarasu dann letzten Endes auch Ineluki zugute hält. Sie sagt also, sie kann das nicht gutheißen, was er da getan hat und was er für ein Leid auch über die Sisi gebracht hat. Aber was sie ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er gleichgültig gewesen wäre. Der brennt, der will noch was erreichen. Und das ist etwas, was dem restlichen Volk der Sisi völlig abgeht. Die tun ja alle so, als wenn sie der Rest des von ganz Ostenart, obwohl sie dort leben, eigentlich überhaupt nicht interessiert. Die geben sich mit den kurzlebigen Sterblichen überhaupt nicht mehr ab, weil sie halt denken, naja, bis wir da irgendwie uns zusammengerauft haben, ist bei denen die Welt sowieso schon wieder völlig anders. Und Amarasu wirft den Sisi dort auch sehr viel Apathie vor. Unfähigkeit oder Unwille, in irgendeiner Weise auch mit der Umwelt zu interagieren.
Ja, ich glaube, Apathie, gewissen Sinne
Apathie, Ignoranz. Lebensmüdigkeit?
Ja.
Was hast du jetzt gerade gesagt?
Ignoranz, aber ich glaube, Lebensmüdigkeit trifft es ganz besser. Also sie sind irgendwo müde. Ja, sie schauen sich das ganz gerne mal an, so aus der Ferne. Das ist wie so jemand, der die ganze Zeit auf dem Sofa rumflätzt und sich vom Fernseher berieseln lässt.
Ja, und auch wenn da dann schreckliche Dinge passieren, bleiben die ja weiterhin sitzen und sagen, ja, wir sitzen hier ja in unserem Mijao Etinukai und uns kann ja hier nichts passieren. Ja, und das ist ein ganz, ganz, Amarasu wirft ihnen das wirklich direkt vor, das hat Folgen, die wir in den nächsten Büchern erleben werden. Massiv. Amarasu will die jetzt einmal richtig aufrütteln. Und ich glaube, sie schafft es auch, aber sie schafft es zu einem sehr, sehr hohen Preis. Und dazu kommt dann auch noch ich finde auch eine gewisse Melancholie, weil obwohl ja außer Utuku von den Sisi und Nornen niemand mehr lebt, der noch im Garten geboren ist, werden die ja alle großgezogen, geboren, aufgewachsen, wie auch immer, mit diesem damals im Garten war alles besser.
Ja, früher war immer alles besser, ne? Das kennen wir doch irgendwoher. Stellt sich aber die Frage, warum haben wir dann den Garten überhaupt verlassen?
Das erklärt sie aber doch auch, weil im Garten das Nichtsein um sich griff. Das erzählt sie ja direkt hier, ne? Ich weiß jetzt nicht wo, aber es kommt hier auf jeden Fall vor. Ich habe es mir aufgeschrieben, da muss es hier auch irgendwo stehen. Wir sind ein altes Volk. Wir kämpfen nicht gegen das Unvermeidliche. Darum flohen wir lieber aus Venya do Sae, das ist der Garten, als uns in sinnloser Schlacht ausrotten zu lassen.
Also gab es ja da auch schon irgendwie eine Art Krieg? Zumindest klingt
es. Ja,
so.
Es gab im Garten gab es das Nichtsein. Das stelle ich mir persönlich so ein bisschen vor, wie das Nichts aus der unendlichen Geschichte. Also so ein schwarzer Fleck, der halt so um sich greift und immer mehr wird. Es wird auch nie weiter erklärt, was dieses Nichtssein jetzt ist. Zumindest nicht, dass ich es im Moment aktuell wüsste. Es kann natürlich sein, dass ich es mal irgendwo überlesen habe, nicht zur Kenntnis genommen habe, was auch immer. Aber deswegen sind die aus dem Garten geflohen.
Okay.
Ja? So. Ich finde eigentlich, ja, ich lese jetzt mal ein bisschen ein Stückchen länger vor, weil ich finde, diese ganzen Dinge, die Amarasu da auf den Tisch legt, sind halt alle sehr komplex. In diesem Kapitel steckt unheimlich viel drin. Das zeigt sich auch daran, dass wir gerade erst mal angefangen haben und schon fast eine halbe Stunde drin sind. Ineluki hat sich verändert, nahm Amarasu ihre Erzählung wieder auf. Er ist zu etwas geworden, das es bisher in der Welt nicht gegeben hat. Einer schwelenden Glut voller Verzweiflung und Hass, die sich nur am Leben hält, um für Dinge Vergeltung zu fordern, die vor langen Jahren Unrecht und Irrtümer und tragische Fehleinschätzungen bedeuteten, heute aber längst Geschichte sind. Wie wir selbst lebt Ineluki im Reich dessen, was einmal war. Aber im Gegensatz zu seinen wirklich lebenden Verwandten, in Klammern, also den Nornen und Sithi, genügt es ihm nicht, in Erinnerungen an die Vergangenheit zu schwelgen. Er lebt dafür, den augenblicklichen Zustand der Welt zu zerstören und das Unrecht von damals aufzuheben. Aber sein einziger Blickwinkel ist der Zorn.
Hat sowas von, ja, so im ewigen Gesternleben und in Lukis Fall das wieder herführen zu wollen.
Ja.
In der, genau. In der aktuellen politischen Lage gerade ein bisschen schwierig. Können wir alle nachvollziehen.
Definitiv. So, und dann kommen wir zu Amarasus großer Scheibe auf dem Hexenholzständer, der da vor ihr steht und in dem sie uns dann nämlich erklärt, was das ist. Und jetzt kommen wir zu einem etwas längeren Exkurs A über die Familienzusammengehörigkeit der Sisi und Nornen und B über die Meisterzeugen. Womit möchtest du anfangen?
Ach ja, fahr den Computer hoch, dann machen wir halt die Meisterzeugen. Nein, es wirkt so ein bisschen wie der Computer fährt gerade hoch. Ja, dieser Meisterzeuge, diese Scheibe. Ja, wir haben dann gleich eine Videovorführung geplant, weil ja Amarasu Inelukis Plan enthüllen will. Aber ja, fangen wir mit denen an.
Ja, Amarasu selber erklärt ja dann auch nochmal so ein bisschen, was Zeugen und Meisterzeugen sind und was das ist, was sie da jetzt hat. Das ist nämlich die Nebellampe. Das ist der einstige Meisterzeuge aus, jetzt muss ich nachgucken, aus Hikihikayo, nein, aus Tumetai. Die Nebellampe aus Tumetai hat Senditu, das ist die Mutter von Amarasu, damals aus Tumetai mitgebracht. Tumetai liegt im Nordwesten von Ostenart und ist im Eis untergegangen. Das ist quasi in einem Gletscher verschwunden. Das heißt, da sind die Sithi auch geflohen.
War das das, wo Simon, Binabik und Sludik vorbeigekommen sind?
Ja, genau. Das war da, als du erinnerst dich vielleicht, als Binabik zu Simon gesagt hat, oh, du bist ein weit gereister Sterblicher, weil du hast ja jetzt schon, ich glaube, drei Städte der Sithi gesehen. Und Simon dann sagte, ja, aber ich habe doch dies und das und jenes auch schon gesehen. Und dann hatte er eigentlich schon viel mehr gesehen von den neun großen Städten der Sisi. Also, Meisterzeugen gab es in jeder großen Sisi-Stadt, derer wir ja neun haben. Mhm. Und dann erklärt Amarasu noch etwas, und zwar, die Zeit ist lange vergangen, in der die Töchter Yenji Yanas so mühelos durch die Zeugen sprechen konnten, wie von Ohr zu Ohr. Also, es gibt diese Zeugen aus den Drachenschuppen, da kannst du dich dran erinnern.
Ja.
Und dann gibt es die Meisterzeugen, von denen wir aber auch schon einige kennengelernt haben. Also hier haben wir jetzt die Nebellampe von Tumetai, die halt nicht mehr in Tumetai, sondern in Jao Itinukai ist. Mhm. Dann gibt es in Nakiga die große, die atmende Harfe. Mhm. Du erinnerst dich? Dann den Teich der drei Tiefen auf dem Hochhorst. Ach so.
Ja. Da waren wir ja unten, da war auch Simon unten.
Den Scherben aus Mitsutua. Du erinnerst dich, ja? Und was jetzt hier wichtig ist, die Töchter Yenji Yanas konnten mühelos durch die Zeugen sprechen. Und deswegen kommen wir jetzt wieder zu einer Sithi-Genealogiestunde.
Die Töchter.
Ja, es ist halt echt schwierig. Yenji Yana von den Nachtigallen. Yenji Yana war die Mutter von Ninai Su. Und du erinnerst dich, Ninai Su und Druki, seines Zeichens ein Abkömmling von Utuku, der Sohn von Utuku. Das war die Geschichte, Sisi Frau verliebt sich in Non, genau. Die Romeo und Julia Geschichte, die zur Trennung von Sisi und Non am Stein des Abschieds geführt hat. Mhm. Senditu nun war die Tochter von Ninai Su und Druki.
Okay.
Und damit die Mutter von Amarasu. Wir haben also die Generationen von oben. Yenji Yana und Utuku.
Mhm.
Das ist die älteste Generation. Dann Ninai Su und Druki.
Mhm.
Dann Senditu, Amarasu, Ineluki und Hakatri. Das ist die nächste Generation. Likimeya. Und dann die Generation ist Aditu und Jiriki. Also ich werde dann irgendwann mal wirklich so einen ganz großen, kompletten Stammbaum malen. Den stellen wir dann irgendwo auf dem Discord oder wie auch immer hin.
Solange du mich nicht abfragst.
Das Problem in Anführungszeichen ist halt, wir kriegen das immer nur so stückchenweise vorgesetzt. Und manche Sachen musst du dir dann echt wirklich entweder mühsam zusammensuchen oder du musst es halt so oft lesen, dass du denkst, Moment, da war doch was und es dir dann mühsam zusammensuchen.
Ja, das ist ja genauso, wie ich immer eine Generation unterschlage zwischen Amarasu und Jiriki. Aber ich glaube, so langsam wird es besser.
So viel dann also zur Sisi-Genealogie. Dieses Ninai Su und Druki ist halt auch unheimlich wichtig, weil das halt zu dieser Trennung von Sisi und Non am Abschiedsstein geführt hat. Wir kommen da auch nochmal drauf zurück. Das dauert auch gar nicht mehr so lange. Das ist schon im nächsten Buch ziemlich zeitig. Von deswegen ist es auch ganz gut, dass wir es jetzt einfach nochmal präsent im Kopf haben. So, und jetzt geht's eigentlich erstmal los damit, dass Amarasu sagt, so, und jetzt will ich euch zeigen, was Ineluki jetzt wirklich vorhat. Und jetzt darfst du mal wieder erzählen.
Und es wirkt so ein bisschen so, wie sie fährt den Computer hoch, will ihre PowerPoint-Präsentation starten. Nur dummerweise startet nicht die, sondern hier Videochat eurer Wahl einfügen. Nämlich Utuku schaltet sich ein. Also so im ersten Moment ist diejenige, die die Verbindung herstellt und sagt, naja, Moment mal. Die möchte, glaube ich, nicht so ganz, dass ihre ganzen Geheimnisse und Pläne verbreitet werden vor den ganzen Sisi. Mhm. Die sollte noch ein bisschen im Unklaren bleiben.
Mhm.
Und sie sagt sich quasi los. Also ich glaube, es wäre auch egal gewesen, was Amarasu jetzt gerade vorgehabt hätte. Utuku brauchte einfach irgendwo einen Vorwand, um quasi ihr Urteil über ihre entfernte Verwandte zu fällen.
Entfernte Verwandte?
Naja,
Urenkelin.
Urenkelin?
Urenkelin.
Mhm. Weil sie sagt ja irgendwo, sie spricht ihr Urteil über Amarasu, wobei ja nicht so ganz klar wird, über welches Urteil, was sie da meint. Wobei ich finde, wahrscheinlich verurteilt sie gedanklich zum Tod. Zum einen. Und sie sagt sich ja von den Sisi los. Also dieser falsche Friede hat jetzt ein Ende.
Mhm.
Oder ist irgendwas daran auszusetzen, was ich daraus gelesen
habe? Nein.
Und anschließend kommt ja, wenn Utuku sich zurückzieht, kommt ja einer der roten Hand, der hier erscheint. Aber es scheint nicht Ineluki zu sein.
Nein, die rote Hand. Hm. Und ich weiß nicht, ob es einer ist oder ob es mehrere sind. Weil wir kriegen ja nachher in noch einem Rückblick erzählt, dass das wohl ein unheimlicher Kraftaufwand gewesen sein muss, dass das jetzt hier genau an diesem Zeitpunkt passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass da durchaus mehrere der Roten Hand beteiligt gewesen sind. Also dieser Spiegel macht halt definitiv nicht das, von dem Amarasu gedacht hat, dass er macht.
Nein.
Sondern er wird quasi von der Roten Hand gekapert, nachdem Utuku sich von den Sisi losgesagt hat und gesagt hat, jetzt ist hier Schluss mit lustig. Und die Nebellampe verselbstständigt sich quasi mit einem Funken und das wird immer größer, es wird eine riesengroße Funkensäule. Und das Erste, was dann passiert, ist, dass dieses ganze wunderschöne Yazira in Flammen aufgeht. Und zwar die Schmetterlinge.
Schmetterlinge, ja.
Das muss wohl eine riesige Verpuffung sein.
Naja, ich kann mir vorstellen, dass so ein Schmetterling schon gut brennt, weil halt relativ viel Luft dran hast und er sich ja auch noch bewegt. Ja. Die armen Kleinen.
Likimea und Shima Onari versuchen sich da dieser Flammensäule entgegenzustellen. Es ist wohl sehr unheimlich, weil das auch alles in diesem roten Licht glüht. Klar, und da muss ich mir vorstellen, dann ist gerade hier dieses ganze riesengroße, bunte Yazira ist in Asche aufgegangen. Diese Asche fliegt dann natürlich auch überall durch die Gegend. Alles überall feine Asche, hast du nicht gesehen?
Chaos pur, hätte ich gesagt.
Chaos pur, ja, genau. Ja. Und es herrscht also ein heilloses Durcheinander. Die Sisi sind überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass sie jetzt quasi mitten in ihrem hochheiligsten Yazira die rote Hand stehen haben. Oder ein Feuerwesen aus der roten Hand oder wie auch immer das gewesen sein mag.
Tatsächlich scheint es sich ja auch irgendwo manifestiert zu haben. Es ist ja nicht so, dass es einfach nur eine Abbildung davon ist, sondern
es ist
schon irgendwo präsent. Also wie gesagt, gerade so diese Flammen greifen ja wirklich um sich.
Deswegen ist es ja auch ein sehr großer Kraftaufwand, dass das wirklich durch diese Lampe, die in meinen Augen funktioniert, das so ein bisschen wie so ein Brennpunkt, wie so eine Linse, weißt du?
Okay.
So stelle ich mir das vor. Ja. Es kann natürlich durchaus auch eine andere Lösung geben, aber das kam mir dann irgendwie so, war für mich so, dass das wie so durch so ein Brennglas sich dann manifestiert und dann sicherlich auch mit Magie aufbauscht und was nicht alles. Es ist Chaos, es brennt, da ist ein Angriff und Simon ist auch völlig kopflos, weiß überhaupt nicht, was los ist.
Jiriki und einige andere versuchen ja, glaube ich, so dieses Wesen der roten Hand irgendwo einzudämmen und halt unter Kontrolle zu kriegen.
Und Simon schnappt sich einen Stein, sucht sich halt irgendwas, um sich überhaupt verteidigen zu können, kriecht so in Richtung der Mitte vor, was ich natürlich auch...
Das ist aber, glaube ich, auch schon der Tatsache, geschuldet, dass nämlich jetzt dann sie auf einmal nicht mehr alleine in diesem Yazira sind, sondern dann auf einmal eine Meute von Hunden mit reinkommt, die alle sie angreifen. Mhm. Und der sich ja auch dagegen einen der Hunde wehren kann. Deswegen hat er dann irgendwann den Stein in der Hand, um den Hund zu erschlagen.
Mhm. Hunde!
Hunde, ja.
Hunde?
Da war was.
Womit sich die Frage also klärt, worauf Ingen Jäger angesetzt worden ist, richtig?
Ja, deswegen hier der Shoutout an Leonie, die genau das erwartet hat, dass Ingen Jäger der Spur von Simon folgt, und zwar genau zu Amerasu.
Ja, großartig.
Ja, ich bin da nicht drauf gekommen, ich gebe es zu. Ich habe da erst diesen Schubser von Leonie gebraucht.
Alles gut.
Ja, das Chaos wird natürlich dann in dem Moment noch größer, also Hunde. Witzigerweise frage ich mich, wo haben auf einmal die Sisi die ganzen Pfeil und Bogen her? Also soweit sind sie dann schon vorbereitet, dass in dem Yazira Pfeil und Bogen lagern? Oder zumindest können sie sich irgendwie verteidigen.
Mhm.
Mitten in dem Chaos, also anscheinend bei den einen oder anderen, kommt dann doch der Lebenserhaltungstrieb durch. Man merkt aber auch schon, so dieses wird ja auch der Winterwind erwähnt, der durch den Yazira heult. Mhm. Ja, also mit dem ewigen Sommer ist es an der Stelle auf jeden Fall dann vorbei.
Ja, wobei der ewige Sommer in Jao Itinukai ja wahrscheinlich meiner Meinung nach auch definitiv irgendwie magisch herbeigeführt worden ist. Ne? Das ist ja.
Ja, aber irgendwer hat halt die Tür offen gelassen. Es zieht.
Ja.
Simon hört auf jeden Fall einen Schrei. Auch das. Und so nach und nach, glaube ich, wird diese ganze Hundemeute besiegt oder eingedämmt.
Mhm. Also Shima Onari wird explizit erklärt, der kämpft halt mit dieser Nikua, mit dieser Leithündin, mit diesem riesengroßen Vieh. Jiriki versucht zwischenzeitlich mit Indreju irgendwas gegen diese rote Hand vorzunehmen, gegen diese Feuersäule, die da noch ist. Simon wehrt sich mit diesem Stein gegen den Hund, wird da dann allerdings auch ein bisschen, vom Blutrausch erfasst. Schlägt da wohl so lange auf diesen Hund ein, bis der Hund tot ist.
Ja, irgendwas muss der machen. Also zerfleischen lassen ist auch keine Alternative. Mhm. Ja, und als so langsam wieder Ruhe ins Chaos kommt, steht auf jeden Fall da, wo Amerasu die ganze Zeit war, ein Mann mit einem Helm in Form eines Hundekopfes. Ingen Jäger ist da. Und er hat irgendwie Amerasu gepackt, die zumindest in dem Moment leblos erscheint. Und dann ganz geschockt ist, dass sein heißgeliebter Hund Nikur sich gerade mal so kurz aufrappeln kann, bevor er umfällt und bezichtigt dann die Sithi als Mörder, wo ich mir gedacht habe, find ihr den Fehler, wer hat denn angefangen?
Ja, genau. Also es ist, herrscht absolutes Chaos, aber letzten Endes, die Sithi sind diejenigen, die die Oberhand gewinnen. Shima Onari ist scheint schwer verletzt. Likimea sagt dann allerdings zu Ingen Jäger, hier, was willst du eigentlich? Und lass Amarasu gehen und wir lassen dich dann auch gehen.
Ja, aber in dem Moment ist schon eigentlich zu spät. Denn gerade dieser Kristalldolch, der uns vorher quasi mehrfach um die Ohren gehauen wurde, jedes Mal, wenn von Ingen Jäger die Rede war, war wirklich dazu bestimmt, Amarasu zu töten.
Ja.
Also Amarasu, die Schiffsgeborene, ist dann doch tot. Allerdings überlebt auch Ingen Jäger nicht mehr lange, weil der wird dann genauso gespickt wie ein Igel, um mal wieder bei diesem Tier zu bleiben. Und auch Simon fällt über ihn her. Wobei, zuerst umbringen tut ihn Jiriki mit seinem Schwert, Indreju.
Ja, und Ingen Jäger sieht, genau, er wird gesprächig.
Ja, das auch, ja, was wolltest du
und,
sagen?
Und ja, er guckt sie, also Ingen Jäger guckt Simon auch an und sagt, du hast mich ja hierher geführt, deiner Spur konnte ich folgen, deswegen bin ich jetzt hier, was Simon ja später noch sehr zu schaffen macht. Und dann wird er halt auch von Pfeilen gespickt und um die Ecke gebracht und so.
Ja, boom. Und von Simon erschlagen. Der ist dann wieder in so einer Art Blutrausch und schlägt hier tatsächlich zu, bis es gar nicht mehr anders geht. Bis dann er selber, glaube ich, bewusstlos wird vor, ich weiß nicht was. Ja, bis er selber weggezogen wird. Ja, ja, das war Amarasus Ende. Und Ingen Jägers auch. Diesmal hoffe ich wirklich.
Glaube nicht an den Tod einer Figur, die du nicht selber getrieben hast.
Naja, komm, aber jetzt wurde er erstochen, mit Pfeilen durchsiebt, mit einem Stein erschlagen. Also die Chancen stehen gut, dass Ingen Jäger jetzt wirklich tot ist. Ja, im Gegensatz zum letzten Mal. Da haben wir ihn ja quasi nur verschwinden sehen. Nee, warte mal. Nee, das war auch vorbei. War auch Pfeil im Spiel, glaube ich.
Gut, hoffen wir mal. Ja. So, bumm, Absatz. Zeitsprung. So ein paar Tage, würde ich sagen, oder?
Am Tage nach dem Brand hat er Klamotten von Adito bekommen. Ja, also ein paar Tage. Also nicht direkt danach, aber wird schon etwas Zeit vergangen sein. Mhm. Ganz Jaue Tinukai trägt Trauergrau.
Und die Esche ist weiß geworden.
Das hatte ja auch Simon wohl irgendwann mal geträumt.
Mhm.
Und ausgerechnet Kendra Ya'aro bringt Simon zu Jiriki. Was ich in dem Hinblick bemerkenswert finde, weil Kendra Ya'aro ja Simon eigentlich gar nicht leiden kann. Und allgemein ist Aditu in dem Kapitel... Er sieht sie nicht im Yasira. Sie hat ihm zwar Bekleidung gebracht, aber so im Allgemeinen sieht er jetzt sie erst recht kaum noch.
Mhm. Sie kriegt ihren Auftritt gleich erst noch.
Ja, aber da ist er auch sehr still.
Ja,
Jiriki hat wohl einige Verbrennungen erlitten, die zwar nicht so wirklich lebensbedrohlich zu sein scheinen, aber trotzdem quasi im Krankenhaus behandelt werden müssen. Weil zu Hause ist er ja nicht, sondern in irgendeinem anderen Gebilde, genauso wie sein Vater Shima Onari schwer verletzt ist und von seiner Frau gepflegt wird. Aber immerhin haben wir jetzt noch die Möglichkeit, dass Jiriki und Simon sich nochmal etwas unterhalten.
Ja, und Simon macht sich gleich ziemlich schreckliche Vorwürfe, weil er nämlich der Meinung ist, dass er wirklich daran schuld ist, dass Ingen Jäger nach Zhao Itinukai vordringen konnte. Diesen Verdacht räumt Jiriki aber ziemlich schnell wieder aus.
Ja, weil er ja sagt, das muss von langer Hand geplant worden sein. Also wir haben ja miterlebt, wie schwer sich Simon getan hat, überhaupt nur in die Nähe der Grenze zu kommen oder in irgendwelche speziellen Gebiete in Zhao Itinukai. Also kann auch ein Ingen Jäger, der ja selber sterblich ist und der sich anscheinend von der ganzen Aktion die Unsterblichkeit erhofft hat, auch nicht so mit seiner Hundemeute da reingekommen sein. In meinem Kopf setzt sich gerade so ein kleines Männchen fest, das die ganze Zeit rumjault und fragt, ob es einen Verräter geben kann unter den Sithi. der quasi Ingen Jäger reingelassen hat.
Hast du einen Kandidaten dafür?
Ganz böse, ja. Was mir aber echt wehtun würde.
Warum? Ich finde, Kendra Jaro ist sowieso ein Arschloch. Entschuldigung.
Okay, das ist deine. Ich weiß nicht. Ach, darauf kommst du, okay.
Wen hättest du so im...
Wie gesagt, es wäre böse gewesen. Aditu. Weil sie halt auch in der ganzen Zeit
nicht sie jetzt so war. Gar nicht so zu sehen war. Okay. Also. Aha, okay. Ja. Setzen wir es mal auf den Zettel der Theorien, ne? Und ich mache das jetzt tatsächlich.
Ja, ich habe jetzt
einen Termin.
Weil halt auch so explizit darauf hingewiesen worden ist, dass sie so gar nicht im Jazeera zu sehen war. Weil Simon hat ihr nach ihr Ausschau gehalten. Ich müsste jetzt allerdings auch nachlesen, ob Kendra Jaro zu sehen war.
Mara, ich glaube nicht, aber ja. Aber so viele Sithi kennen wir ja nun auch nicht.
Die anderen zwei noch, deren Namen mir definitiv jetzt nicht einfallen. Die
Kiwa Shapu und Siyandi. Und dann die eine, die er da noch getroffen hat, mit meine Mutter nannte mich.
Ach ja, die. Ja, nee.
Genau.
Nein, das ist viel zu. Ja. Nee, das halte ich für zu unwahrscheinlich. Weil die ja vorher gar nicht aufgetaucht ist. Wobei, dann hättest du gleich ein passendes Opfer, weil du hast sie zumindest schon mal eingeführt. So viel zum Thema, was Autoren so denken, ne?
Ja.
Nee, dann bleiben wir immer lieber bei dem.
Jiriki ist halt ziemlich sicher der Meinung, dass das von ganz, ganz langer Hand geplant war und dass es kein Zufall war, dass Ingen Jäger ausgerechnet dann auftaucht, wenn Amerasu Inelukis Plan enthüllen will. Das Timing war ja schon sehr auffällig, dass das Zufall war.
Das war geradezu grandios, vor allen Dingen das Chaos, dass du überhaupt dazu, eigentlich wahrscheinlich Utoku erhofft sich davon wahrscheinlich eher, dass die Sisi sich dann nicht noch mehr auflehnen quasi, sondern halt dann erst den Kampf erst recht sein lassen. Ich hoffe, dass aber genau das Umgekehrte passiert.
Sehr schön. Gut.
Und Simon hat ja auch so ein bisschen Angst davor, so, weil das Nächste, was wir erfahren, Simon wird die Freiheit gewährt. Likimea hat erlaubt, dass er Zhao Etinuki verlassen darf und auch gehen soll, wo Simon, glaube ich, so ein bisschen entsetzt ist und jetzt quasi in dem Moment eigentlich eher bleiben möchte. So hatte ich das Gefühl, weil er sagt, ja, aber es kann ja nicht sein, dass ihr nicht kämpfen wollt. Er sagt, ja, kämpfen schon, aber es wird hier erstmal einen Kriegsrat geben und bei dem solltest du nicht zugegen sein.
Und die Sache ist halt die, Jiriki sagt, Likimea hat festgelegt, du darfst gehen und Jiriki rät Simon auch, tu das, Aditu bringt dich jetzt hier weg und zwar so schnell wie möglich, weil es ist auch nicht so selten, dass Likimeya und Shima Onari ihre Entscheidungen revidieren. Heißt so viel wie, wenn Simon jetzt zu lange rumtrödelt und meint, er müsste vielleicht in Zhao Etinukai bleiben, um zu gucken, ob die Sisi sich jetzt zu irgendwelchen Racheaktionen hinreißen lassen oder nicht, was bei der Entscheidungsfreudigkeit der Sisi auch eher eine Frage von Wochen, Monaten oder Jahren ist, als vielleicht von Tagen. Sagt Jiriki auch, also explizit, sieh zu, dass du Land gewinnst. Und ja, Aditu bringt dich weg und Aditu bringt dich zu deinen Freunden oder was er sich dann da so herkriegt.
Und warum? Weil es Amerasus letzter Wunsch war.
Ja.
Also auch in dem, was Amerasu vorher noch im Jazeera gesagt hat, es war ihr schon wichtig, Simon auf eine Art zu schützen. Also sie hat ja auch gesagt, also das ist kein Held, es ist einfach quasi nur ein Junge, der auch nur irgendwie reingeraten ist. Das fand ich auch sehr süß von ihr.
Ja. Amerasu zeigt da sehr viel mehr Verständnis für die Menschen, als es viele andere der Sisi tun. Was allerdings natürlich vielleicht auch daran liegt, weil Amerasu einfach auch schon so unendlich lange die Menschen erlebt.
Die hat einfach, genau, mehr erlebt. Ja.
Ja.
Die hat ja immerhin die Menschen so sehr erlebt, dass die Herrnistiere sogar ein Lied über sie haben.
Ja.
Schneeweiße Brust, Herrin der schäumenden See, sie ist das Licht, das die Nacht erhält, bis selbst die Sterne berauscht sind. Wie schön.
Ja, Ende vom Lied
Simon geht
und vom Buch. Simon geht zusammen mit Aditu.
Aber er muss den Spiegel mitnehmen. Aber er muss den Spiegel mitnehmen.
Ja. Den brauchen wir. Denk an deinen Spiegel, weil Jiriki schuldet ihm ja immer noch ein Leben.
Also nur noch eins, nicht mehr zwei.
Ja. Jiriki, nein, gar nicht wahr. Aditu und Simon machen sich auf, zurück in die, in Anführungszeichen, normale Welt. Unterwegs sagt Aditu dann auch, dass sie ihn wohl zum Abschiedsstein bringt. Wo Simon halt auch sagt, oh, guck, was, so schnell und überhaupt. Das Ganze geht sehr schweigsam, still, ruhig von sich. Die reden also auch nicht viel miteinander. Aditu hat es auch, glaube ich, ein bisschen eilig. Sie singt halt dann auch in der Sisi-Sprache und nicht in der Sprache der Sterblichen, wie sie es ja getan hat, als sie durchs Sommertor nach Stau Itinukai gereist sind. Und die sind halt wieder den ganzen Tag unterwegs, ja, und kommen dann auch am Abschiedsstein an, beziehungsweise am Ufer von diesem See, an dem du dich ja vielleicht erinnerst, an dem wir letztes Mal Subik, Binabik und Kantaka getroffen haben.
Aber die Sisi sind eindeutig besser vorbereitet.
Genau, dann erzählt Aditu nämlich, dass diese Überschwemmung am Stein des Abschieds so ungefähr einmal alle 100 Jahre passiert und dass die Sisi, dass es das erste Mal ist, dass es um diese Jahreszeit passiert,
naja,
denkt
halt
sich zumindest Aditu. Es ist halt im Sommer, genau. Und dass die Sisi aus welchen Gründen auch immer zwischenzeitlich gerne mal diesen Abschiedsstein besuchen und damit diejenigen, die das dann möchten, wenn das überschwemmt ist, haben die tatsächlich an mehreren Stellen irgendwelche Boote versteckt. Da sind die ja, also es ist ein langlebiges Volk, das passiert alle 100 Jahre und dann haben die da irgendwo Boote, die so lange irgendwo rumliegen, bis es dann, ne?
Naja, komm.
Naja.
Gut. Aber ich habe hier stehen, okay. Davon hätten Binabix, Ludik und Kantaka eins gebraucht.
Ja, die hätten eins davon finden können. Ne?
Das ja, was machst du denn die so ganze Zeit, wenn du nichts zu tun hast? Natürlich willst du irgendwann mal auf Reisen gehen, vielleicht auch, wenn es gefährlich ist. Ich meine, selbst Jiriki bleibt nicht die ganze Zeit in Jaoi Tinukai, sonst hätte er ja Simon nie getroffen. Irgendwie musst du ja die Zeit vertreiben, dann besuchst du ja halt mal den Abschiedsstein. So eine Pilgerfahrt wird dir wohl mal erlaubt sein.
Ja. Jedenfalls verabschiedet sich Aditu dort von Simon, setzt ihn da ins Boot, packt ihm noch eine Tasche mit dazu, sagt hier hör mal zu, das ist übrigens noch ein Geschenk für deinen Prinz Johann. Josua, Entschuldigung. Das ist noch ein Geschenk für deinen Prinz Josua, womit zwei Dinge klar sind. Erstens, die Sisi wissen, dass Josua da ist. Auf dem Abschiedsstein. Und zweitens, irgendwie wollen sie ihm da anscheinend noch eine Botschaft überbringen. Denn was in dieser Tasche drin ist, Simon ist dann zu müde, kaputt, was auch immer, nimmt diese Tasche mit.
Und die ist von Amarasu.
Genau.
Eigentlich,
das war's.
Eigentlich
ich war noch am Überlegen, habe gedacht, irgendwas wollte ich jetzt noch. Ich habe heute echt.
Alles gut. Ich muss ja auch hin und wieder was in diesem Podcast sagen, so ist ja nicht. Eigentlich hätte ja Aditu diese Tasche überbringen sollen, aber jetzt, da ja sowieso Simon die Freiheit hat, fand sie, dass es ganz passend wird, wenn er das selber macht.
So, und jetzt die Frage aller Fragen, liebe Sabrina. Wir sind wieder offen für Spekulationen mit Sabrina.
Was ist denn in dieser Tasche drin? Irgendwelche Sithi-Magie. Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich habe mir gedacht, ich muss mir irgendwas überlegen. Kein Schwert. So.
Nee, es ist groß und es ist schwer.
Aber was ist groß und schwer und passt in eine Tasche? Ich habe mal wieder keinen blassen Schimmer. Können unsere Hörer auch mal wieder spekulieren lassen. Dafür haben wir unseren Discord-Server. So, bitte. Folgt uns auf unserem Discord-Server.
Ja.
Spekuliert mit mir. Gebt mir Tipps. Leonie hat das wunderbar gemacht, weil da bin ich auch nicht drauf gekommen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt Menschen, die tun das und die nutzen das auch und die... Die finden auch Sachen raus, ne?
Ja,
ich sag mal,
lass mir gerne
helfen. Diejenigen, die es schon öfter gelesen haben, die es halt wissen, sollten sich da tunlichst ein bisschen zurückhalten, dass wir unsere Erstlesenden nicht spoilern, aber das machen wir ja auch alle.
Also es klappt sehr gut, muss ich sagen. Kein Stein.
Ist völlig, da kannst du nicht drauf kommen. Im Leben nicht. Sag ich dir
ja,
gleich.
Ja, nee, es ist irgendwas von den Sithi hergestellte Sache wird schon sein, denke ich.
Was ich noch erwähnenswert finde, Das ist für Prinz Josua von Amarasu. Amarasu sagte, er werde schon wissen, was er damit anzufangen habe. Und wenn nicht jetzt, dann doch bald. Nur noch mal so, ja?
Ja, es ist, bringt meinen Kopf irgendwo in Richtung, wird schon irgendeine Art von Waffe sein, weil das bei den Sisi auch nicht immer so gegeben ist. Wir sind ja eh schon geheimnisvoll genug.
Du, wie gesagt, es gibt Dinge, da kannst du einfach auch nicht richtig wissen. Da kommst du nie drauf. Es ist nur trotzdem interessant, mal zu überlegen, was das sein könnte. Und, ne? So.
Dass es die eine Waffe ist, die die Nornen vernichten wird, wird es nicht sein, weil so schätze ich Ted Williams nicht ein. Dafür hat er gesagt, alles muss so quasi seinen Nutzen haben und auch Magie darf nicht immer so einfach sein. Also so einfach wird die Lösung schon mal nicht sein, dass es die eine alles zerstörende Waffe ist. So, so viel noch zu dem Thema.
Alles klar. Zurück zu Simon. Simon paddelt über diesen See um den Sesuadra. Es ist Abenddämmerung und auf dem anderen Ufer am Fuße des Berges sieht er Fackeln. Dann sieht er da Gestalten. Dann kommt Simon am anderen Ufer an und wird von Binabik begrüßt. Und
er wird erstmal von Sludig überhaupt an Land gezogen. Er wird überhaupt von Sludig noch an Land gezogen. Binabik ist da und die Freude ist groß. Und ja, wenigstens haben die sich wiedergefunden.
Ja.
Ja. Das Buch ist zu Ende. 800 plus x Seiten. Haben es geschafft.
Ja.
Ja.
Gut. Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir noch zwei Worte zu A, dem Kapiteltitel, verlieren. Das heißt Funken. Ich glaube, das ist dieses Mal selbsterklärend.
Selbsterklärend, das sind die Funken, die wahrscheinlich auf die Schmetterlinge übergehen und die in Brand setzen. Und gerade wenn Schmetterlinge dann noch die Flügel bewegen, dann funkt es erst richtig, hätte ich gesagt.
Ja, und die drei Teile im Abschiedsstein, Sturm, Auge, Sturm, Hand, Sturm, Herz. Wolltest du da noch einen Satz zu verlieren?
Ja, es ist schon alles irgendwie, ja, wir befinden uns eigentlich mitten im Sturm, ja. Also es herrscht Sturm, Wetter ist ja sowieso schon die ganze Zeit schon unberechenbar. Zweiter Teil war Sturm, Hand. Hätte ich eher damit interpretiert, irgend wird jemand gepackt und durchgerüttelt. Und im Herzen des Sturmes, befinden wir uns auch irgendwie.
So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt vorhin nach ein bisschen hin und her und Diskussion entschieden, dass wir unseren Abschluss von dieser Staffel jetzt noch hier hinten dran hängen, da das dieses Mal nicht ganz so viele Fragen geworden sind und wir haben auch entschieden, dass es jetzt im permanent gleichen Rhythmus weitergeht. Also in 14 Tagen starten wir mit der Nornenkönigin, mit Staffel 3. Wir haben uns auch dafür entschieden, dass wir keine Zusammenfassung der ersten beiden Bände geben werden. Denn in der Nornenkönigin steht vorne eine Zusammenfassung drin. Und wer eine ausführlichere haben mag, kann natürlich auch gerne nochmal Staffel 1 und 2 nachhören. Und wir beschäftigen uns jetzt nochmal so ein bisschen mit so allgemeinen Fragen. Ich habe mir so ein paar Sachen ausgedacht, die ich Sabrina vielleicht nochmal fragen möchte. Hast du irgendwas an?
Also wir haben auf jeden Fall von Miriam eine Frage bekommen, solange du die berücksichtigt hast.
Dann, nee, ich habe tatsächlich nur meine hier stehen. Deswegen.
Dann schauen wir mal, vielleicht überschneidet sich's ja, wenn ich die beantworte. Weil Miriam hat gefragt, hat sich die Wahl deines Lieblingscharakters geändert und wenn ja, warum?
Ja, den Lieblingscharakter habe ich hier auch draufstehen. Also von dessen wegen ist alles gut. Hat sich das wegen geklärt.
Dachte ich mir, dass sich das irgendwo überschneidet. Ich habe mal nachgeguckt, im ersten Band muss das bei mir Iskrim nur gewesen sein. Also Iskrim nur wird immer ein Lieblingscharakter bleiben. Das wird sich nicht ändern.
Ja, aber haben sich da andere in die Nähe geschlichen, die auch
ich glaube,
in höhere Sphären aufsteigen, sage ich jetzt mal?
Auch Aditu ist mir eigentlich schon ganz sympathisch, wobei, wie gesagt, ich habe jetzt seit dem letzten Kapitel so ein bisschen einen Beigeschmack dabei. Wir hatten damals aber tatsächlich auch die Hasscharaktere bewertet. Also das, und das hat sich bei mir definitiv geändert, weil damals war das bei mir Good Wolf und ich weiß schon, du wolltest auf Miriam hinaus.
Nein. Miriamel ist einfach nur anstrengend, finde ich.
Okay, ich hätte jetzt gesagt, ja. Miriamel ist wie Simon halt auch einfach nur ein Teenie. Man hasst sie oder man liebt sie, dazwischen gibt es relativ wenig.
Ja, aber jetzt mal zurück zu unserer Frage. Lieblingscharakter, am wenigsten geliebten Charakter? Bevor du jetzt noch dreimal rumeierst. Hast du meine zufällig auch nachgeguckt?
Nee, weil die hatte ich mir leider nicht aufgeschrieben. Das weiß ich leider auch nicht mehr. Ich habe leider nicht nachgehört.
Ist nicht schlimm, macht nichts.
Aber du darfst gerne jetzt einen Lieblingscharakter wählen. Oder soll ich dir erklären, warum Gutwolf nicht mehr mein Hasscharakter Nummer 1 ist?
Nein, das brauchst du nicht. Du könntest jetzt erstmal erzählen, wer denn jetzt dein Lieblingscharakter ist. Bevor wir jetzt noch fünfmal verschiedene
Varianten durchgehen. Also Iskrimno darf das gerne bleiben, vielleicht noch zusätzlich Aditu, weil wie gesagt, die ist mir bis aufs letzte Kapitel eigentlich auch ganz sympathisch geworden. Wobei sie manchmal vielleicht auch ein bisschen langweilig ist. Aber ansonsten sind das so die Figuren, die noch in dem Kapitel mit am meisten haften geblieben sind. Auf Anhieb. Mhm. So mit dem Hasscharakter weitermachen. Also Gutwolf ist es nicht mehr. Ich finde, er hat sich auch sehr gemacht in dem Buch. Er ist lang nicht mehr so sagen wir es, wie es ist, Arschloch wie vorher, sondern er macht sich sehr, sehr viele Gedanken, was mit seinem Freund passiert. Ihm ist jetzt einiges passiert. Ist auch noch blind, das tut mir schon leid für ihn tatsächlich.
Er ist ja jetzt auch so ein bisschen eine tragische Figur geworden, muss man ja auch sagen.
Wenn man vom Hassen ausgeht, dann ja, Pyrates sowieso, vielleicht noch Fengbald. Wobei von dem in dem Kapitel so aktiv wenig zu hören war, ja, genau.
Ja, genau. Ich muss tatsächlich sagen, ich kann jetzt gar nicht so in diesem Buch irgendwo einen Finger hinlegen und sagen, der oder der oder der ist ein Lieblingscharakter. Ich mag nach wie vor Amarasu unheimlich gerne, diese Weisheit, die sie da auch transportiert und auch diese Geistesschärfe zu durchschauen, was mit ihrem Volk da gerade passiert. Mhm. Iskrimno ist sowieso immer einer meiner Lieblinge. Den mag ich auch. Der erinnert mich auch irgendwie immer ein bisschen an meinen alten Herrn. Der konnte auch immer so gut poltern. Mir geht Dinivan sehr ab.
Oh ja.
Den vermisse ich.
Mhm. Verstehe ich.
Ja, aber klar, die Bösewichte Pryrates und Eneluki sind immer noch da. Aber mein ganz spezieller Freund, den ich nur so gar nicht leiden kann, ist übrigens Herr Aspides Brevis.
Auch das verstehe ich, ja. Jetzt, wo du es sagst.
Ich da tatsächlich ja auch schon noch mehr weiß, was der sich da demnächst noch so leisten wird. Von dessen wegen ist das vielleicht nicht eine ganz neutrale Wahl.
Ja, jetzt, wo du sagst, also so ein bisschen macht er so die gleiche Liga wie Fengbald. Außer, dass er anfangs ein bisschen charmanter war, das ja. Aber vielleicht haben wir von Fengbald einfach aktiv eher die unangenehmen Seiten gesehen, im Gegensatz zu Aspides Brevis. Mhm. Wobei, wenn mich nicht alles täuscht, war die erste Stelle, wo wir Aspides Brevis kennengelernt haben, die, wo er mit Leobardes auf dem Weg ins Bordell war. So interpretiere ich das zumindest.
Benigaris.
Ja, Benigaris. Benigaris. Ich und Name, du weißt schon.
Ja, ja, alles gut. Ja, apropos Maegwin, oh Gott.
Oh ja, ich hasse ihn ja zu erwähnen. Maegwin, ja, lassen wir das so stehen. Was ihr alle nicht sehen könnt, ist die Hand vor dem Gesicht von Kaya.
Die ist auch einfach nur tragisch. Ich weiß auch, dass sie ihre Rolle zu spielen hat. Die Rolle, die sie spielen muss, macht sie auch großartig. Aber bis dahin finde ich sie anstrengend. Okay.
Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt gerade im anstrengenden Teil. Das unterschreibe ich dir auch sehr. Ja.
Ja. Die Kneipenfrage. Mit wem?
Aditu.
Echt?
Ja, um die mal abzuführen, vielleicht kommt sie dann mal ein bisschen aus sich raus. Also wobei, sie läuft ja schon leicht bekleidet durch die Gegend. Und mal rauszufinden, ist in meinen Theorien was dran oder nicht?
Okay.
Mit wem würdest du denn in die Kneipe gehen?
Kadrach. Wir wissen ja inzwischen von Kadrach so ein bisschen mehr.
Da musst du aber schon trinkfest sein.
Ja. Kadrach war im Bund der Schriftrolle. Kadrach weiß Dinge, vor denen er Angst hat, die er aber noch nicht mit uns teilt. Kadrach kennt Prürates. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich finde Kadrach, seitdem ich weiß, dass er eigentlich gar nicht als Kadrach konzipiert war, einen noch viel spannenderen Charakter. Du erinnerst dich an die Stelle in dem Interview, als Chad halt gesagt hat, dass er Kadrach eigentlich wirklich nur zufällig in diese ganze Geschichte reingerutscht ist, weil Ted jemanden brauchte, der mit Miriamel aus Naglimund flieht.
Ja, und ich weiß, wie sehr erstaunt du über diese Wahl warst.
Ja, ja, weil ich ja halt auch weiß, was für eine Rolle Kadrach noch in diesem ganzen Buch oder in dieser ganzen Serie zu spielen hat. Kadrach ist, er ist ein sehr zweischneidiger Charakter. Aber nichtsdestotrotz unheimlich interessant. Ja, trinkfest muss man für Kadrach, glaube ich, auch sein. Der trinkt dich nämlich sonst unter den Tisch. Ich überlege gerade, ob es noch jemanden gibt. Tiamak wäre auch so ein Kandidat. Vielleicht.
Ich weiß nicht, was noch kommt, aber ich finde es noch fast zu früh. Ich weiß nicht, ob er da jetzt schon so viel mir erzählen kann.
Jetzt wahrscheinlich eher noch nicht so viel. Ich würde mich auch fürchterlich gerne mit einem Camaris unterhalten, der bei Sinnen wäre.
Wäre nicht schlecht, ja.
Und Amarasu ja sowieso, ja, gut.
Wir könnten gleich noch Utoku einladen, dann können sie uns ihre Pläne selber darlegen, warum die so grandios sind.
Ich weiß nicht, ob ich mir den ganzen Abend diese schitterige Maske angucken könnte. Aber ja. Gut. Dann, wo würdest du denn in Ostenart wohnen wollen?
Ich wusste, dass diese Frage kommt und ich habe mir gedacht, aufgrund der weltpolitischen Lage und Klimalage ist das allgemein gerade in Ostenart sehr schwer. Es ist echt schwierig. Also klimatechnisch wäre es wahrscheinlich noch am angenehmsten in Nabbern, aber auch da wird es kälter und da sind diese Feuertänzer, was ich echt schwierig finde, so lauter Fanatiker, entweder du hast die Fanatiker der einen Kirche oder du hast die Fanatiker der anderen Kirche. Finde ich gerade schwierig. Hernis Tiri, hatte ich das letzte Mal gesagt, ist aber auch schwierig, weil halt gerade besetztes Land. In der Rimmersmark ist viel zu kalt. Ja, der Hochhaus wird so gerade von den Nornen überlaufen. Jaue Tinukai ist auch kein sicherer Hafen mehr. Wird gerade schwierig.
Also es ist im Moment wirklich verdammt schwierig, ne?
Ja.
Also so richtig ein Safe Place gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst.
Auch die Frittlinge passen
genauso.
Nicht.
Also letzten Endes am liebsten irgendwo so in der hintersten Ecke im Hasutal, irgendwo wo ganz weit weg von allem. Es ist zwar vielleicht noch kalt, aber nicht gefährlich.
Ich bin halt leider auch nicht für der Typ für den Sumpf fürs Wran, weil ich bin immer das erste Mückenopfer.
Ja, aber da sind die sind da nicht auch schon die Feuertänzer gesehen worden?
In Quanitopul, glaube ich. Aber noch weiter südlich weiß ich nicht. Also noch nicht.
Okay. Apropos Feuertänzer.
Ja.
Was haben die denn eigentlich so in der Geschichte zu suchen?
Das ist, also vorstellen tue ich die mir gedanklich, so wie diese Typen, die du irgendwo siehst, die irgendwo in irgendeiner Straßenecke stehen, ihr Schild hochhalten und sagen, die Welt geht gleich unter, werdet alle gläubig. Aber so wie es ja irgendwo durchscheint, sind die ja quasi pro Ineluki. Wir hatten auch schon die Überlegungen, was die eigentlich, war das in dem Iskrim nur Teil, wo er überlegt hat, ob die von Prürates selber angeheuert werden? Wenn du mich fragst, was ich von ihnen halte, ganz dicht sind sie nicht.
Also, eigentlich eher so.
Nee,
so,
aber was die da, ja, wofür die da aber, sind.
Genau. Du kennst Ted inzwischen, du weißt, wie er schreibt, du weißt, dass er sich bei vielen Dingen was denkt, bei manchen auch nicht, beziehungsweise manchmal hat er halt auch so, ich hätte jetzt fast gesagt, so Sachen, wo er dann da steht und sagt, verdammt, den hätte ich noch gebraucht, der ist aber schon seit einem Buch tot.
Also ich dachte, du meinst bei dem handgesponnenen Rock.
Ja, genau. Wobei das tatsächlich eine Sache ist, die mir jetzt öfter schon in englischen Büchern untergekommen ist, es ist, glaube ich, einfach eine Übersetzungsgeschichte. Da steht öfter
Hans
Bundkloth.
Aber da haben wir damals, aber Hans Bundkloth, Ted sollte es besser wissen, seine Frau handarbeitet.
Ja, eben.
Eben.
Ich glaube, das ist eher so eine Übersetzungsgeschichte, aber ist auch egal. Also, aber tatsächlich ist es so, die Feuertänzer gibt es mit Sinn, Verstand und Grund und
dem. Ja, Sinn würde es schon machen, wenn du schaffst, schon mal Unruhe in das Volk zu bringen, dass du später irgendwie niedermähen willst, weil du ja schon von vornherein die Moral untergräbst. Also von politischer Seite her macht das durchaus Sinn, da schon mal vorher Unruhe reinzubringen. Wie gesagt, um die Moral zu untergraben. Also dann wäre so diese Theorie, dass Pyrates da auch irgendwo seine Finger mit im Spiel hat, nicht so ganz von der Hand zu weisen.
Mhm. Gut. Und was hältst du jetzt davon? Oder wie findest du es jetzt, sag ich jetzt mal andersrum, dass wir jetzt eigentlich in Ostenart echt schon weit rumgekommen sind? Also wenn man so bedenkt, was wir so im Drachenbeinthron sind wir ja noch nicht so weit rumgekommen. Aber jetzt haben wir ja eigentlich quasi Ostenart mal so die komplette Rundreise gemacht, ne?
Ja, das schon, mir ist nur die Karte nicht detailliert genug. Aber das ist ja mein Kopf. Nee, ich meine, aber das macht ja gerade so dieses, im wahrsten Sinne des Wortes, Worldbuilding in einer Fantasy-Welt aus. Dass ich ja die ein oder anderen Ecken schon genauer kennenlerne und von dem Magiesystem etc. pp. Mal ganz abgesehen, aber du hast halt wirklich auch verschiedene Ecken, die alle wirklich so ihren kulturellen Hintergrund haben.
Mhm.
Also wenn du auf die...
Schon spannend, ne?
Ja, also auf die Frage, was halte ich davon? Mir gefällt's. So, Antwort.
Ja, ist doch super. Und welche Szene hat dich am meisten überrascht oder emotional berührt in diesem Buch, in diesem Abschiedsstein? Kannst du dich da an irgendwas erinnern?
Ich glaube, also überrascht tatsächlich trotz allem, auch wenn ich weiß, dass es Leute gibt, die es fast erwartet haben, Camaris. Also ja, ich habe ja selber immer noch gesagt, der lebt. Aber ich hätte ihn jetzt, glaube ich, nicht unbedingt an der Stelle erwartet.
Okay. Ich habe vorhin auch überlegt, ich habe die Frage ja aufgeschrieben und habe mir überlegt, was wäre jetzt so, wenn ich das jetzt so unvoreingenommen noch, welche Stelle ist für mich am emotionalsten trotz allem? Und ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, also mir geht die Nivan echt quer ab. Ich fand diese Stelle in der sankelanischen Edunitis, die Pyrates da in Schutt und Asche gelegt hat, schon echt eine, wo ich gedacht habe, puh, das ist immer wieder hart.
Emotional, ja. Das auch.
Hm? Mhm. So, und jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen zu was, wo ich sage, das ist so ein bisschen Ausblick. Ich fasse es mal ein bisschen weiter. Also, was erwartest du jetzt im nächsten Buch? Du weißt jetzt auch so ungefähr den Zeitrahmen, den wir vielleicht so vor uns haben. Und vielleicht holst du dir auch noch mal in den Hinterkopf diese Geschichte von den Schafen und der Weide, die Ted in seinem Interview erzählt hat, dass der also langsam auch anfängt, seine Figuren wieder zu Grüppchen zusammenzubringen, damit die dann irgendwann dahin gehen, wo sie hingehen. Wobei immer noch die Frage ist, wo sollen sie denn hin? Aber überleg vielleicht auch mal im Hintergrund, was wären jetzt so die nächsten Gruppen, die sich vielleicht anbieten würden, die jetzt zusammen wieder auf irgendwelche Reisen gehen.
Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich haben wir die Schafe ja fast alle gerade im Pferch. Die sind ja quasi alle jetzt irgendwo am Abschiedsstein gelandet. Also so die gute Seite, sage ich jetzt mal, ist zum Großteil wieder da, alle am Abschiedsstein. Also Josua und seine komplette Reisegruppe, Bina, Beg und Sludig, und
Simon.
Ja, wer noch nicht da ist, bei dem müssen wir uns noch was überlegen. Das wären Iskrimnur und Miriamel. Miriamel ist momentan, da ist ja auch irgendwo noch Kadrach dabei, weil der ist ja wieder bei ihr, zumindest körperlich.
Vergiss Camaris nicht?
Ja, ist ja bei Iskrimnur und bei Tiamat damit. Also Miriamel und Kadrach würde ich jetzt erstmal außen vor lassen. Es sei, da müsste sich ja schon Kadrach irgendwo jetzt gewaltig am Riemen reißen und hier mal Tachalas reden, um Miriamel irgendwo dazu zu bringen, was zu tun oder wohin zu gehen und ihr die Augen richtig zu öffnen vor Aspides Brevis, weil ansonsten findet die sich schneller auf dem Hochhorst wieder und ist die Gemahlin von Aspides Brevis, als sie bis drei zählen kann.
Was aber gegen die Theorie sprechen würde, dass du ja sagst, dass Miriamel und Simon sich am Ende kriegen.
Ja, Wir haben ja noch zwei Bücher. Das wird schon noch. Mit Umwegen halt.
Okay.
Ich verkneife mir jetzt jegliche Anspielung auf irgendwelche Buchvorlieben. Nein, das wird schon noch. Dann haben wir Iskrim nur im Tiamak. Ja, die müssen sich jetzt selber überlegen, was sie tun. Weil von Dinivan werden jetzt definitiv keine Anweisungen mehr kommen. Ich überlege gerade, ob Dinivan noch mehr Anweisungen gegeben hatte, als Miriamel mit Miriamel zu nach Quanitupul zu gehen und Tiamak zu treffen. Aber immerhin wird Tiamak jetzt zum Beispiel erfahren, dass Morgannis tot ist. Also, und er ist zukünftig ein Mitglied des Bundes der Schriftrolle. Und wir haben noch Camaris. Den wir irgendwie wieder klarkriegen müssen, weil Camaris ja eigentlich, du musst dir Stift und Zettel nehmen, weil Camaris ja der wahre Vater von Josua ist.
Ja, die Theorie hattest du ja schon mal aufgestellt.
Ja, aber du wolltest es dir aufschreiben.
Ja, habe ich ja jetzt gerade. Alles klar. Alles gut.
Ja, ich glaube, also sorry, das passt einfach zu gut. Ich glaube nicht, dass Josua vom Abschiedstein aus regieren möchte. Keine Ahnung, was sie da vorgefunden haben. Das wurde ja auch noch nicht so ganz klar, aber sie haben zumindest schon mal ein paar Thrithinge um sich gesammelt. Die Frage, können wir davon ein paar mehr zusammensammeln, um irgendwo so eine Art Armee gegen Josua aufzustellen und die Nornen? Unter der Voraussetzung, dass uns dann auch noch die Sisi helfen. Weil irgendwo braucht er dann am Schluss die große Schlacht, oder? Hat sie nicht in jeder Fantasy-Saga die große Schlacht am Ende?
Nein. Nein. Ja, doch, natürlich.
Ich wollte gerade sagen, Spielverderber.
Okay.
Sisi, Frithinge, Nabban gegen Erkönlande und Rimmers Männer. Wenn wir Glück haben, fallen ihnen dann die Hernestiere in den Rücken. So.
Du ich wolltest wollte mich von mir fragen, was ist denn eigentlich mit Hernestiri? Was passiert denn da? Die können ja eigentlich gar nichts machen.
Es stellt sich die Frage, können die wirklich nichts machen? Weil wir haben ja Maegwin. Also nein, nicht nur Maegwin, sondern wir haben die Unterirdischen. Und die könnten theoretisch, aber das würde ja bedeuten, die müssten auch, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch in der Hose finden, sich mal aufzubegehren, weil die sehen sich ja irgendwo als Diener der Sisi im Allgemeinen oder der Nornen. Also der Gartengeborenen, sagen wir es mal so, um es in meinen Überbegriff zu finden. Ich glaube, gerade so die Niski und die Unterirdischen werden bestimmt noch wichtig werden. Wobei wir halt bisher nur mehr Unterirdische kennengelernt haben als Niskis.
Ist jetzt alles mal, ist ja alles nur reine Spekulation, ne?
Ja, das haben wir aber gut spekuliert.
Okay. Noch was. Wo gehen wir denn mit unseren prophetischen Gedichten hin? Also wir hatten uns ja in der letzten Episode relativ lange drüber unterhalten, über wenn Rauhreif Klaves Glocke deckt und so weiter und so weiter.
Du weißt,
dass die Schwerter zurück müssen. Da haben wir ja nun...
Wohin die Schwerter zurück müssen.
Genau, wohin die Schwerter zurück müssen. Ich sag mal, das ist jetzt noch nicht so lange her. Wir haben aber noch ein anderes prophetisches Gedicht. Ich hol's dir gerade mal. Moment. Das ist nämlich das, wo ich letztes Mal dachte, dass wir da bei dem wären, wo wir es halt nicht waren. Wo habe ich denn meine Markierung hier drin? Ich habe doch da.
Während du suchst, es bleibt aber halt immer noch die Frage, wohin die Schwerter zurück müssen.
Ja, aber da haben wir ja nun letztes Mal schon keine Lösung für gefunden.
Ja, ich beschränke mich mal auf Hochhorst. Da sind eh schon 2 von 3 und außerdem... muss ja irgendwo der Showdown stattfinden.
Okay, gut. Ich schreibe mal Showdown Hochhorst.
Im Hochhorst, in Assur.
Und ich schreibe Schwerter zurück zum Hochhorst, ja?
Ja, wohin sonst zurück? Weil die kommen ja aus unterschiedlichen...
Ja, frage ich dich. Entschuldigung. So, dann das zweite prophetische Gedicht haben wir ja, bringt aus Nuannis Felsgarten her, den Blinden, der sehen kann. Findet das Schwert, das die Rose befreit, am
Mach mal weiter.
Des Rimmerbaumes dann, sucht in dem Schiff auf der seichtesten See den Ruf, dessen Schall euch des Rufers Namen gibt an in klingendem Widerhall. Und sind Schwert, Ruf und Mann. In prinzlicher Rechter, dann werden auch frei lang gefangene Geschlechter. Du hattest gerade, ich habe gehört, dass du da irgendwo einhaken wolltest.
Ja, gleich im ersten Absatz. Mach nochmal kurz den ersten Absatz.
Bringt aus Nuanis Felsgarten her den Blinden, der sehen kann.
Wir haben neuerdings einen Blinden. Und zwar Gutwulf. Also mal ganz abgesehen davon, er ist jetzt mittlerweile blind und es sind aber definitiv in den letzten Kapiteln oder überhaupt in dem ganzen Buch einige Lichter aufgegangen, was seinen besten Freund betrifft. Also er war da schon auf einer guten Spur.
Okay.
Macht sie das schon wieder?
Blinder, der sehen kann? Gutwulf.
Naja, sehen heißt ja nicht
Fragezeichen.
Immer nur sehen.
Nein, alles gut.
Heißt ja auch
vielleicht... Ja, blind heißt nicht immer... Ja, genau. Mhm. Und in dem Zusammenhang Nuanis Felsgarten.
Den Namen,
wie setzt
du
das mit Gutwulf aus Vultania zusammen?
Das kriege ich noch nicht so ganz hin.
Okay.
Bei Garten bin ich mal automatisch schon wieder bei den Sithi und den Nornen.
Mhm. Ja, gut. Du, es ist halt, das ist halt ein Puzzle. Ja. Du müsstest für den Teil unheimlich aufgepasst haben. Ich sag mal, dass du das Schwert mit der Rose und den Fuß des Rimmerbaumes gefunden hast, war ja schon echt großartig. Und ich sag's mal so, das, was dann kommt, ist auch mega schwer und einen Teil kannst du auch noch gar nicht können. Okay. Da fehlen dir noch wesentliche Informationen. Von dessen wegen, ich wollte es nur halt nochmal...
Aber die Rose müsste dann Miriamel sein, oder? Weil sie ist ja die...
Nein,
das habe ich schon wieder nicht vergessen.
Okay. Nein.
Oh, jetzt kriege ich wieder einen Anschluss.
Findet das Schwert, das die Rose befreit. Das Schwert ist Dorn und die Rose von Herni Sadak war Ebeka.
Ja. Aber es hatte irgendwie mit Miriamel zu tun. Da war was.
Genau.
Ja, Dornen und Rosen, ne?
Ja.
Aber genau. Da wären wir wieder bei Camaris. Bei dem hat die Dorn ursprünglich gehört.
Gut. So, das dazu. Und dann hattest du vorhin schon was von einer epischen Entscheidungsschlacht erzählt, die ja in jeder Fantasy-Serie nicht fehlen darf. Soll ich dir mal was sagen? Wir kriegen im nächsten Buch schon eine epische Schlacht.
Okay.
Ich würde jetzt gerne von dir wissen.
Das, also im Englischen ist es doch nur ein Buch, oder? Also, oder war.
Es gibt aber dann zwei, also wenn du danach gehst, gibt es zwei Schlachten.
Gut.
Also, es gibt nachher eine große Entscheidungsschlacht. Surprise, surprise. Sabrina vermutet am Hochhorst. Es gibt aber vorher noch mal eine große Schlacht. Die ist schon im nächsten Buch, also im ersten Teil von Zum Grünengelturm oder in dem deutschen Buch Die Nonnenkönigin. Ich würde jetzt gerne von Sabrina wissen, ob sie eine Idee hat. Wann, wo und wer gegen wen?
Wann? Kein blassen Schimmer.
Ja, wann ist schwierig. Also wo und wer gegen wen würde mir schon reichen.
In den, mal ganz grob ins Blaue geschossen, weil mir eh nichts Besseres einfällt, in den Thrissingen. Wer gegen
wie,
wen?
Wenn das eine Schlacht ist, die in den Thrissingen stattfindet oder stattfinden soll, sind die Thrissing-Männer beteiligt?
Ja, gegen. Ich überlege gerade Nabern oder Nornen. Irgendwas mit N. Wäre jetzt so rein ins Blaue geschossen.
Es ist jetzt halt auch nur so eine rein ins Blaue geschossene Frage, die mir vorhin so durch den Kopf ging, wo ich gedacht habe, was könnte ich denn nochmal fragen, ohne jetzt zu groß zu spoilern, weißt du?
Ja, deswegen auch ganz so ins Blaue geschossene Antwort.
Macht nichts. Ist trotzdem interessant. So, das war's dann von meiner Seite. Möchtest du zu Staffel 2 jetzt noch irgendwelche letzten Worte loswerden?
Nee, war ein wilder Ritt.
Glaub's mir. Wait for it.
Wird noch wilder.
Es wird besser. Besser, besser, besser. Alles gut. Ich finde tatsächlich dieses Buch, es hat seine Längen. Das liegt einfach in der Erzählweise von Ted. Aber so alles in allem ist schon ziemlich cool. Ich liebe es immer noch. So, ihr Lieben, damit beenden wir Staffel 2.
Jetzt ist Schluss. Fragen und Anmerkungen nehmen wir gerne entgegen über zgetpodcast@gmail.com, über Nachrichten, über Instagram oder Facebook. Denkt bitte an die Spoilerwarnung, aber ich glaube, ihr kennt das Spiel. Und wie schon mal erwähnt, sämtliche Diskussionen sind am besten auf dem Discord-Server zu führen und die sämtlichen Links findet ihr eigentlich immer in der Folgenbeschreibung. Und vergesst bitte nicht, am besten eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Player eurer Wahl zu hinterlassen für uns.
Und damit hören wir uns in 14 Tagen Ach so, Vorwort und Kapitel 1 nächstes Mal dann. Einverstanden?
Verstanden.
Also, es wird keine Zusammenfassung der ersten beiden Bücher geben. Die steht in dem Buch aber vorne nochmal drin, für diejenigen, die es vielleicht nochmal nachlesen möchten, weil unser Lesetempo ja doch ein bisschen gemächlicher ist. Ansonsten bis in 14 Tagen in Staffel 3. Tschüss!
Tschüss, bis zur Nonnenkönigin!
Dachte ich jedenfalls. Irgendwie, Moment mal gerade.
Alles gut.
Nein, ich glaube, meine Unterlagen sind hier ein bisschen durcheinander gekommen. Deswegen muss ich jetzt mal gerade eben einen kleinen Moment gucken, dass ich die in die richtige Reihenfolge kriege, bevor ich gleich hier so völlig ins Schwimmen komme. Ich sollte die vielleicht demnächst einfach mal nummerieren. So, jetzt. Genau, ein Zeuge.